SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Am Mikrofon Sabine Schütze. Hallo. Gerade war Weltbienentag. Der feiert ja hauptsächlich die Honigbiene und ihren Beitrag für unsere Lebensmittelsicherheit, weil Bienen als Bestäuber nun mal unverzichtbar sind. Doch das gilt längst nicht nur für die Honigbiene. Auch Wildbienen leisten in dieser Hinsicht tolle Arbeit und nicht nur das. Wildbienen sind auch für die Pflanzenvielfalt an sich ganz wesentlich. Und es gibt noch mehr gute Gründe, sich mit den wilden Verwandten der Honigbienen zu beschäftigen.
Wildbienen haben keine Lobby. Keiner spricht für sie. Beim Bienensterben haben wir immer gesagt, Wildbienen sterben leise. Wir haben früher Imkerei betrieben und deswegen hatten wir so einen Blick auf die Insekten. Und irgendwann haben wir die wilden Schwestern entdeckt und festgestellt, dass die echt super spannend sind. So viele verschiedene Arten, wie wir hier gerade in Rheinhessen haben. 420 ungefähr, das ist toll. Man entdeckt jeden Tag was Neues. Es ist immer spannend und die sind so schön. Es ist einfach herrlich.
Das war Jean-Sébastien Larot. Er hat mir erzählt, warum er und seine Frau von den Wildbienen fasziniert sind und warum wir es auch sein sollten. Herr Larot ist BUND-Wildbienenbotschafter. Das Gespräch mit ihm gleich hier. Und wenn wir schon mal bei unseren einheimischen wilden Tieren sind, dann reden wir hier in der Sendung auch noch über einheimische wilde Pflanzen. Genauer über ein spannendes Samenprojekt für Wildpflanzen, das leider auf der Kippe steht. Und dann habe ich sogar noch tolle Tipps, wie wir unsere Rasenflächen klima- und artenfreundlich hinkriegen. Der Begriff Insektensterben ist uns alle nicht mehr neu. Noch recht neu ist allerdings, dass Naturschutzgebiete bislang deutlich weniger schützen als gedacht. Kerstin Peetz ist deshalb der Frage nachgegangen, warum Naturschutzgebiete nicht unbedingt halten, was ihr Name verspricht. Sie hat beim Nordrhein-Westfälischen Landesamt für Natur, Umwelt, Klima und Verbraucherschutz den Fachbereichsleiter Naturschutz Ingo Hetzel getroffen.
Dass die Insekten immer noch unter großem Druck stehen, völlig klar. Aber was nur gesagt werden kann, ist, dass es außerhalb der Schutzgebiete im Grunde noch schlechter aussieht.
Naturschutzgebiete sind also nicht unbedingt ein Eldorado für Insekten. Das weiß auch Thomas Hörren nur zu gut und empfiehlt zum Insektenrückgang einen Blick ins Bundesnaturschutzgesetz.
Dann fällt relativ schnell auf, dass der Erhalt von biologischer Vielfalt gar nicht oberste uneingeschränkte Priorität hat in diesen Naturschutzgebieten, sondern sehr schnell Land- und Forstwirtschaft freigestellt ist von allen Auflagen. Und so gesehen Vorrang hat.
Die konventionelle Landwirtschaft kommt selten ohne Pflanzenschutzmittel aus. Für Insekten nicht unproblematisch, sagt Ingo Hetzel.
Zunächst einmal kann man schon sagen, dass natürlich Pflanzenschutzmittel auch ein Haupttreiber ist für den Insektenrückgang. Glücklicherweise ist es aber so, dass gemäß Naturschutzgesetz eben Pflanzenschutzmittel auf Grünland in Naturschutzgebieten tatsächlich nicht erlaubt sind. Und man hat ja aus der Krefelder Studie ja auch gelernt und hat die sogenannte Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Die wurde im Jahre 2024 nochmal angepasst. Und seitdem sind also insektenschädliche Pflanzenschutzmittel in allen Naturschutzgebieten nicht erlaubt. Ehrlicherweise muss man sagen, dass es auch Ausnahmen dafür gibt, aber die allermeisten Mittel sind eben dort nicht erlaubt.
In Naturschutzgebieten dürfen also grundsätzlich nur noch unbedenkliche Mittel verwendet werden. Aber weiß man denn überhaupt, wie welche Mittel auf bestimmte Organismen wirken? Nein, weiß man nicht, sagt Thomas Hörren.
Wir haben jetzt zwei sehr neue große Studien in der Wissenschaft vorliegen aus den letzten Monaten. Die haben sich zum Beispiel angesehen, wie die subletalen Wirkungen sind, also alle Wirkungen, die nicht den Tod betreffen, so gesehen. Von Fruchtbarkeit, die nach unten geht, hin zu Verdauungsstörungen, Orientierungsstörungen. Es klingt absurd, aber das ist alles noch nicht wirklich erfasst.
Und so bleibt die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln brisant, auch auf Flächen, die direkt an Schutzgebiete angrenzen. Dort ist die Verträglichkeit der Mittel in aller Regel überhaupt kein Kriterium und eine Kontamination der Insekten wahrscheinlich.
Natürlich ist es so, die Naturschutzgebiete sind häufig jetzt auch relativ klein. Wenn ich also sozusagen außerhalb dann Pflanzenschutzmittel eben anwenden kann, die auch insektenfeindlich sind, dann passiert über den Luftfahrt natürlich ganz, ganz viel. Das driftet auch in das Naturschutzgebiet rein, sodass wir dann auch wiederum die Wirkung haben. Also das muss man ehrlicherweise sagen.
Und natürlich halten sich auch die Insekten nicht an die Naturschutzgebietsgrenzen. Die Landwirtschaft also als Hauptverantwortlicher. Für Thomas Hörren ist es eher strategisches Versagen.
Das ist alles festgelegt und dafür sind die Landwirte erstmal nicht verantwortlich, sondern die müssen ja im Prinzip einfach agieren in dem System, was ihnen vorgegeben wird. Und da haben wir auch gesehen, dass sehr häufig die Schuldzuweisung zur Landwirtschaft hinläuft. und nicht zu den Behörden läuft, die eigentlich als Vollzugsbehörden dafür verantwortlich sind, dass der Schutz gewährleistet ist.
Trotzdem ist das Geld dafür gut angelegt, findet Thomas Hörn.
Die heute schon vom Aussterben bedrohten Arten, egal ob wir uns Vögel ansehen, ob wir uns Pflanzen ansehen, ob wir uns Insekten ansehen, haben wir den größten Anteil heute schon nur noch auf diesen Schutzgebietsflächen.
Damit Naturschutzgebiete ihre volle Wirkung entfalten können, müssen die Konzepte überdacht werden. Es braucht größere Areale, die über Biokorridore vernetzt und von Schutzzonen umgeben sind, in denen jegliches Pflanzenschutzmittel tabu ist. In diesen Gebieten muss es einzig und allein um Pflanzen und Tiere gehen.
Und manchmal, nämlich jetzt, muss es eben auch mal einzig und allein um die Wildbienen gehen. Die werden viel zu wenig beachtet, weil die Honigbienen meist die ganze Aufmerksamkeit abkriegen. Ich ändere das heute und habe mir dafür Verstärkung geholt, unter anderem von meinem Kollegen Dominik Bartoschek, der Wildbienen total faszinierend findet.
Die Namen der etwa 600 Wildbienenarten bei uns in Deutschland klingen nicht einfach nur schön, sie sind auch sehr vielsagend. Oder braucht es viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie wohl die blau-schwarze Holzbiene aussieht? Oder die Juni-Langhornbiene, die Buckel-Seidenbiene, die dunkelfransige Hosenbiene oder die stumpfzähnige Zottelbiene? Und oft liefern die Namen auch gleich noch Infos mit zur Lebensweise der Biene. Wo nisten wohl Mauerbiene und Sandbiene? Und womit bauen Mörtelbiene und Blattschneiderbiene so ihre Nester? Und was die Leibspeise der Natternkopfmauernbiene ist, kann man sich auch denken. Und diese Namen machen dann auch eines ziemlich klar. Viele Wildbienen sind absolute Spezialisten, haben ganz bestimmte Bedürfnisse, brauchen kleinste Nischen, um zu überleben. Manche von ihnen sind von einer einzigen Nahrungspflanze abhängig. Und wo es die nicht gibt, gibt es dann eben auch diese Wildbiene nicht. Und genau daran müssen wir auch denken, wenn wir ihnen in unseren Gärten helfen wollen. Wenn Wildbienen zum Beispiel bei uns nisten sollen, dann hilft das Standard-Bienenhotel aus dem Baumarkt eben nur ganz wenigen Arten unter ihnen, aber die Schneckenhausbiene zum Beispiel wird darin garantiert nicht einziehen. Und von der ausgesäten Blühmischung mit ihren Allerweltsblumen wird die Zaunrübensandbiene bestimmt nicht satt werden. Diese Spezialisten brauchen etwas anderes als Standardlösungen, wenn wir sie in den Garten holen wollen. Unordnung nämlich und vor allem Vielfalt. Hier feucht, dort trocken. Hier altes Holz, dort Sand und Steine. Hier freie Fläche, dort dichter Bewuchs. Und dazu ganz viele und vor allem ganz unterschiedliche Pflanzenarten. Denn nur so steigt am Ende die Wahrscheinlichkeit, dass ein paar Exemplare dieser Tiere mit den tollen und vielsagenden Namen genau die kleine Nische, die sie so dringend brauchen, ausgerechnet bei uns im Garten finden.
Was Wildbienen brauchen und warum, darüber habe ich mit Jean-Sébastien Larot im rheinhessischen Udenheim gesprochen. Er ist BUND-Wildbienenbotschafter und bietet Safaris an, um die fliegenden Insekten besser kennenzulernen.
Global, das Gespräch.
Jean-Sébastien Larot, wir stehen hier in Ihrem, ich sage mal, Wildwuchsgarten. Der ist extrem hübsch, aber nicht ordentlich gegliedert. Hat natürlich damit zu tun, dass Sie was für die Wildbienen machen. Spiegelt das etwas davon wider, weil Wildbienen keine Standardlösungen brauchen?
Ja, genau, das ist der Hintergrund. Wildbienen brauchen verschiedene Möglichkeiten, weil es verschiedene Wildbienenarten gibt. Und wir haben hier 420 Arten in Rheinhessen. Das heißt, theoretisch müsste ich hier mindestens mal 420 Möglichkeiten anbieten.
Okay, schaffen Sie nicht, vermute ich, auch wenn hier sehr viel zu sehen ist?
Ja, nee, das geht gar nicht. Nee.
Können Sie mir mal das Abweichende vom Standard ein bisschen mehr erläutern? Was steckt dahinter?
Jede Art hat seine Eigenarten. Das heißt, wir haben zwei Drittel der Bienenarten, die im Boden leben. Die erwische ich mit einer Standardlösung aus dem Baumarkt, was eine Nisthilfe angeht, schon mal nicht. Das ist eine. Dann gibt es Spezialisten, die brauchen spezielle Pflanzen. Meistens tragen sie diese Pflanze dann auch im Namen, ja, wie die Zaunrüben-Sandbiene. Die Zaunrübe fängt jetzt gerade das Blühen an.
Das heißt, sie braucht bestimmte Pflanzen?
Nee, nicht alle, es gibt welche, die kommen mit jeder klar, aber die das dann auch im Namen tragen, brauchen den Pollen von diesen Pflanzen für ihre Brut. Und ohne den geht's nicht. Also wenn ich die Pflanze nicht habe, dann haben die den Pollen für die Brut nicht und dann habe ich dann auch schlussendlich diese Wildbienenart nicht.
Sagen Sie mir bitte mal, warum wir Wildbienen überhaupt brauchen. Die Honigbiene, die bestäubt ja nun mal unsere Nahrungspflanzen. Und was macht die Wildbiene?
Die bestäubt unsere Nahrungspflanzen. Und zum Teil sogar viel effektiver. Und zum Teil zu Zeiten, wo die Honigbiene nicht fliegt. Also diese ganzen früh blühenden Arten wie die Birne oder die Aprikose, da fliegt die Honigbiene noch nicht. Das übernimmt dann die Hummel oder andere früh fliegende Wildbienenarten.
Hummeln sind Wildbienen.
Hummeln sind Wildbienen, sind staatenbildende Wildbienen. Tatsächlich welche, die mit der Kälte eher klarkommen.
Das heißt, die können dann schon was tun, wenn die Honigbienen noch überhaupt nicht am Start sind.
Genau, richtig. Und das sieht man auch heute. Wir hatten heute Nacht ja so einen Wetterumschwung und es ist noch relativ kühl. Und das, was man jetzt eigentlich nur sieht, sind Hummeln bei uns.
Das, ja, stimmt.
Das sind Erdhummeln, die jetzt hier gerade eben die Taubnesseln anfliegen und den Salbei.
Was können Wildbienen denn noch außer Nahrungspflanzen bestäuben? Also wozu brauchen wir sie noch?
Wildbienen erhalten das Ökosystem, weil je mehr wir verschiedene Bestäuber haben, je mehr Diversität wir an der Stelle haben, desto stabiler ist das Ökosystem um uns herum. Ne? Wir Menschen brauchen das. Also es ist uns oft nicht bewusst, eine intakte Umwelt besteht aus vielen, vielen, vielen Komponenten und die können nur viele, viele, viele Protagonisten am Leben erhalten. Also das kann nicht eine Honigbiene erledigen.
Also müssen wir was tun, um die Wildbienen auch möglichst wieder zu erhalten und ihnen Lebensraum zu geben. Wie geht es?
Wenn man sich mal überlegt, die Flächen der Gärten in Deutschland sind in etwa genauso groß wie die Nationalparks, die wir haben, also diese ganzen Naturschutzflächen. Und das zeigt auch die Verantwortung, die wir haben mit unseren Gärten.
Und was brauchen Wildbienen konkret?
Wildbienen brauchen konkret Nistplätze. Also die Möglichkeiten zu nisten, das Nistmaterial, weil es da auch wieder Spezialisten gibt, und die Nahrung und Wasser.
Wie schaffen wir die Nistplätze?
Man kann tatsächlich fürs Herz, sage ich immer, eine Nisthilfe irgendwo aufstellen, dass man sich dran selber persönlich erfreuen kann. Ansonsten, die im Boden leben, die haben gerne offene Stellen im Boden. Die schaffe ich, indem ich halt mal was frei halte. Ne? Also wir haben hier so einen Trampelpfad, der durch den Garten führt. Den könnte ich natürlich mir jetzt die Mühe machen, könnte da Gras einsäen. Oder ich könnte sagen, ach, das sieht nicht schön aus und schütte Rindenmulch oben drüber, damit es ordentlich ist. Nee, das ist Quatsch, weil dann ist die offene Stelle weg. Ne? Oder ich hatte hier hinter uns, da wo es so wild jetzt wuchert, da stand zwei Jahre lang ein Holzklotz. Und das Gras drunter war tot. Und als ich den dann weggeräumt habe, war da nach 14 Tagen die ersten Löcher drin von bodenbesiedelten Wildbienen. Das war echt faszinierend.
Wir brauchen also verschiedene Plätze. Wir brauchen Totholz, wir brauchen freie Flächen auf dem Boden. Und die dürfen auch ruhig, wie ich sehe, festgetreten sein. Das
Absolut.
Muss kein lockerer Erdboden sein.
Richtig,
ne?
Richtig.
Und wir brauchen, sagten Sie, auch das Nistmaterial. Wie kann ich dafür sorgen?
Es gibt da verschiedene Arten. Also es gibt welche, die brauchen auch wieder Lehm oder Löss zum Beispiel. Den finden die aber dann, wenn der Boden offen ist. Die suchen sich das dann schon. Steinchen, so Glimmer oder sowas, das finden die auch. Oder andere haben ein Faible für zum Beispiel, es gibt eine Blattschneiderbienenart, die braucht den Klatschmohn. Ja, die schneidet sich nur aus dem Material, das Nistmaterial für ihre Röhren. Wenn ich Klatschmohn habe, lasse ich den da stehen. Oder wir haben eine Blattschneiderbienenart, die auf Rosen spezialisiert ist. Die dürfen unseren Rambler ruhig ein wenig durchlöchern. Das freut uns sehr.
Und dann sagten Sie, die Nahrung, das sind wahrscheinlich ja die Pflanzen.
Genau, und da einfach viele verschiedene Pflanzenarten blühen lassen. Wir haben jetzt hier noch tatsächlich die Taubnessel, die ist jetzt kurz davor zu Ende zu sein. Kriechender Hahnenfuß, den wir hier haben, das ist auch, der wird auch viel angeflogen. Mhm. Genau.
Was bei Wildbienen ja oft vergessen wird, ist aber, dass Wildbienen ja auch Wasser brauchen.
Das ist richtig, genau. Eine ganz einfache Lösung ist ein Untersetzer, eine Handvoll Moos rein, einen Stein auf das Moos, dass es nicht wegfliegt und das immer wieder schön feucht halten. Das werden sehr, sehr, sehr viele Insekten anfliegen und sich sehr daran freuen, weil sie sich an dem Moos toll festhalten können.
Also dann auch nicht ertrinken können, genau. Weil es kein glatter Rand ist.
Richtig, genau.
Wenn ich jetzt zum Beispiel aber keinen so großen, tollen Garten habe wie Sie, sondern nur einen Mini-Vorgarten oder einen kleinen Balkon, kann ich auch da was tun für Wildbienen?
Ja, man kann überall etwas tun, selbst auf einem Fensterbrett und dann sind es vielleicht Küchenkräuter, die ich da anbaue und blühen lasse.
Was wollen Sie am ehesten dann auf dem Balkon sehen?
Ein Thymian, Küchenkräuter, die blühen, sind toll. Aber man kann zum Beispiel auch für die Wollbiene was machen. Das heißt, da kann ich den Wollzies zum Beispiel einpflanzen im Topf. Da holt die sich ihr Nistmaterial. Die Wollbiene, die frisst dann von unten die Blätter an. Das ist also nicht denken, dass das eine Raupe war. Das war dann die Wollbiene. Man kann die dann beobachten, wie die dann dieses zusammengerollte, abgefressene Material als kleines Kügelchen irgendwo hinträgt, wo ihre Ritze ist, wo sie es dann reinpackt und ihr Ei reinlegt und mit Nektar und Pollen versorgt. Das ist wunderschön zu beobachten.
Wir haben es gerade gehört. Wildbienen brauchen mitunter bestimmte Lebensräume, bestimmte Pflanzen als Nahrungsgrundlage. Dazu gehören auch einheimische Wildpflanzen. Gibt es weniger dieser Wildpflanzen, dann bedroht das von ihnen abhängige Tierarten. Und für uns Menschen bedeutet das vielleicht auch, dass mögliche interessante Wirkstoffe verschwinden, die für die Arzneimittelforschung interessant sein könnten. Deshalb ist es gut, dass sich Menschen um den Erhalt von Wildpflanzen bemühen. Seit 12 Jahren werden vom Projekt Wildpflanzenschutz in Deutschland 4 Saatgutbanken gepflegt. Doch das Projekt läuft Ende des Jahres aus und eine Anschlussfinanzierung ist noch nicht in Sicht. Joachim Budde hat sich angesehen, wie Wildpflanzenschutz geht.
Axel Schönhofer ist auf einer Rettungsmission.
Wir suchen nach dem rheinischen Fingerkraut, Potentilla rhenana. Und das ist von dieser Stelle aus dem Ahrtal bekannt und dann noch aus mehreren Stellen im Moseltal.
Vor dem alten Aarer Eck breitet sich an diesem Freitag ein malerisches Flusspanorama aus. Hier wurde die Pflanze zuletzt vor 20 Jahren nachgewiesen. Der Botaniker geht ein paar Schritte den schmalen Wanderweg am Rande eines Weinbergs hinab.
Wir gucken jetzt einfach erstmal, ist es überhaupt noch da? Es ist nicht so einfach, das zu finden. Wir können mal ganz kurz hier runtergehen.
Axel Schönhofer arbeitet für das Projekt Wildpflanzenschutz in Deutschland, kurz WIPS. Botanikerinnen und Botaniker suchen in der ganzen Republik nach seltenen oder bedrohten Pflanzen, um sie vor dem Verschwinden zu bewahren.
Ja, das ist ein Fingerkraut. Das hat quasi geteilte Blätter, also fingerförmig geteilte Blätter.
Heute hat Axel Schönhofer Glück bei der Suche.
Hier haben wir es schon eigentlich. Da sieht man auch das Beispiel dazu.
Direkt am Wegesrand reckt die eher unscheinbare Pflanze ihre kleinen gelben Blüten zwischen langen Grashalmen zum Licht.
Die blüht sehr reich, produziert sehr viel Saatgut und kann dann halt richtig stabile Populationen bilden.
Axel Schönhofer hat den ersten Teil seiner Mission erfüllt. Das rheinische Fingerkraut ist eine sogenannte nationale Verantwortungsart, sagt Michael Burkhardt vom Botanischen Garten der Universität Potsdam. Er leitet das Wildpflanzenprojekt WIPS.
Das sind solche Pflanzen, die eben nur bei uns oder mit dem Schwerpunkt bei uns vorkommen. Da gibt es ungefährdete, aber es gibt auch eine ganze Reihe, die gefährdet sind und um die haben wir uns zu kümmern.
Dazu hat sich Deutschland in internationalen Übereinkommen verpflichtet. Von solchen Pflanzen sammeln Botanikerinnen und Botaniker Saatgut, trocknen es und verwahren es gut gekühlt in 4 Saatgutbanken. Ein Teil vermehren sie in den 5 botanischen Gärten, die beim Projekt mitarbeiten.
Von diesem Material kann man Jungpflanzen produzieren und die dann zurück in die Natur bringen, da wo eben eine Gefährdung besteht oder wo irgendeine Art vielleicht auch schon ganz verschwunden ist, um sie da dann wieder anzusiedeln.
Aber WIPS droht selbst zu verschwinden. Ende Dezember läuft das Wildpflanzenprojekt aus. Eigentlich hatte der Bund zugesagt, es dauerhaft weiterzuführen, doch jetzt sollen die Länder sich beteiligen. Die Verhandlungen dauern.
Ich schätze, da müssen wir noch 2 Jahre mit warten und bis dahin brauchen wir eine Übergangsfinanzierung, die wir hoffentlich bekommen.
Momentan kostet das Wildpflanzenprojekt 1 Million Euro im Jahr. Davon bezahlt Michael Burkhardt die Menschen, die bedrohte Pflanzen aufspüren, das Saatgut sichern und in den botanischen Gärten nachziehen. Das alles würde nicht auf einen Schlag verschwinden.
Die Saatgutbanken, die existieren noch. Das Saatgut in den Saatgutbanken liegt da noch. Von den Erhaltungskulturen könnten wir wahrscheinlich einen Teil noch halten. Aber es ist die Kompetenz.
Denn viel dieser Kompetenz ginge mit den Mitarbeitenden verloren. Zwar kann jeder in der Literatur nachschlagen, wann welche Pflanze blüht, wann sie aber reife Samen trägt. Das müssen die Leute vom Wildpflanzenschutzprojekt vielfach erst herausfinden.
Wir haben über die Projektmittel in den Gärten Fachpersonal angestellt und die haben durch ihre langjährige Tätigkeit inzwischen einen enormen Schatz an Erfahrung und Kompetenz. Wenn jetzt die Finanzierung weg ist, dann sind die Leute auch weg. Dann fange ich wieder bei Null an.
Gemessen an diesem Aufgabenkatalog geht es beim Wildpflanzenprojekt WIPS um gar nicht so viel Geld. Zumal Deutschland sich etwa in der Wiederherstellungsverordnung der EU dazu verpflichtet hat, natürliche Lebensräume zu erhalten. Genau dabei kann das Wildpflanzenprojekt helfen. Am alten Aarer Eck reißt Axel Schönhofer Gras aus, schneidet Eichen und Rosentriebe zurück, um dem rheinischen Fingerkraut das Leben etwas leichter zu machen.
Ja, das sieht doch ganz gut aus.
Etwa 15 Exemplare hat er in der Nähe Umgebung aufgespürt.
Da kann halt jederzeit auch mal durch einfach eine übermäßige Säuberungsaktion hier die Population ganz schnell verschwinden.
Um sozusagen Sicherheitskopien der Pflanze anzulegen, will Axel Schönhofer Samen mitnehmen in den Botanischen Garten in Mainz. Vorsichtig beugt er die Blättchen einer Samenkapsel zur Seite.
Wenn ich das hier so öffne, ist da noch alles grün, ja. Das heißt, wir sind noch ein Tickchen zu früh. Also.
Er wird also in 2 oder 3 Wochen wiederkommen und dann reife Samen sammeln.
Übrigens, die Umweltminister der Länder haben letzte Woche auf ihrer Frühjahrstagung im Saarland bekräftigt, dass sie die Erfordernis sehen, die Wildsamensammlung und Vermehrung weiterzuentwickeln. Das klingt allerdings besser als die Realität. Zwar wollen die Landesminister den Bund um eine 3-jährige Anschlussfinanzierung bitten, aber gleichzeitig vergeben sie den Auftrag zu prüfen, wie die Kosten des Projekts deutlich gesenkt werden können. So nachzulesen im Protokoll der Frühjahrstagung. Und ich finde es schon ziemlich widersprüchlich, wenn ein Artenschutzprojekt mit deutlich weniger Geld auskommen muss, obwohl es weiterentwickelt werden soll. Von der wilden Natur geht es abschließend noch kurz in die geplante, meist zurechtgestutzte unserer Parks und Gärten. Die haben mehr oder weniger große Anteile an Rasen. Den mögen wir. Schließlich lässt es sich toll barfuß darauf laufen, spielen oder einfach nur träumend herumliegen. Doch weil in den aktuellen, trockenheißen Sommern ein ordentlich gepflegter, wassergieriger Rasen nicht mehr passt, brauchen wir Alternativen. Und die gibt es, sagt Katharina Wilhelm. Nachhaltige Varianten für den Rasen, die viel weniger Wasser brauchen und pflegeleichter sind.
Regelmäßig muss der klassische englische Rasen beschnitten werden. Und er braucht auch ordentlich Wasser und Dünger, um dicht und grün zu werden. Doch der Traum vieler Gartenbesitzer sei kein Traum für die Natur, sagt Frank-Uwe Pfuhl vom Naturschutzbund Wetterau.
Klassischer Rasen in den Gärten ist meistens ein sehr artenarmer Rasen, der viel gepflegt wird, wo der Rasenmäher einmal die Woche brummt. Und da ist außer 2, 3, 4 Grasarten ist da nicht viel zu holen. Blütenpflanzen, Fehlanzeige. Von daher hat er der Natur nicht viel mehr zu bieten als grün angestrichener Beton.
Wer Hummeln, Bienen und Schmetterlingen mehr bieten will, der kann ganz einfach weniger tun. Oder am besten gar nichts mehr, empfiehlt Pfuhl.
Die Minimalvariante zur Umwandlung des Intensivrasens in einen doch harten, reicheren Rasen wäre auf Null zu fahren. Also gar nicht mehr düngen den Rasen, gar nicht mehr vertikutieren, nur noch selten mähen. Und einfach mal das Potenzial, was der Boden schon hat, aufblühen lassen.
Natürlich können Gartenbesitzer auch aktiv werden, indem sie zum Beispiel ihren bisherigen Zierrasen durch Kräuterrasen ersetzen. Dieser ist pflegeleichter und bindet mehr klimaschädliches CO2. Dazu muss man das Gras samt Erdboden um 15 bis 20 cm abtragen, dann die Saatmischung für Kräuterrasen draufgeben und festdrücken. In diesen Mischungen sind dann zum Beispiel Schafgarbe, Heidenelke, Gelbklee, Rispengras oder Straußgras enthalten. Sardana Kraus, Gartendesignerin aus Marburg, sagt, man müsse allerdings auf regionale Mischungen achten. Nicht alle Mischungen aus dem Supermarkt seien geeignet.
Häufig werden dann so Sommerblumensamen angeboten. Die sind halt nicht heimisch. Darauf sollten wir verzichten.
Sobald der Kräuterrasen 10 cm hoch gewachsen ist, soll er gemäht werden, damit sich auch die niedrig wachsenden Pflanzen gut entwickeln können. Anschließend bleibt der Kräuterrasen den Rest der Saison ungemäht. Wichtig sei auch, das abgeschnittene Gras zu entfernen, weil der Boden sonst überdüngt wird. Wer es bunt und duftend im Garten haben will, der kann ins Beet statt Rosen zum Beispiel Wildblumen setzen, wie die pinke Kuckuckslichtnelke, die zart rosafarbene Malve oder Färberkamille. Auch diese brauchen wenig Wasser. Der klimafreundliche Garten belohne einen gleich mehrfach, meint Frank-Uwe Pfuhl vom Naturschutzbund, mit einer niedrigen Wasserrechnung und auch weniger Arbeit.
Dann wird weniger Energie aufgewendet und die hochstehende Wiese, man glaubt es kaum, obwohl mehr Biomasse obendrauf ist, verbraucht deutlich weniger Wasser und sammelt gleichzeitig mehr Tauwasser. Das heißt, uns steht im Garten mehr Wasser zur Verfügung, kann dann im Sommer verdunsten und trägt zur Kühlung und zur Reinigung der Luft bei.
Deswegen bietet sich der Kräuterrasen in Zeiten des Klimawandels geradezu als Rasen der Zukunft an.
Und weil die Zukunft bekanntlich ja gerade jetzt ist, legen Sie doch einfach los. Vielleicht werfen Sie ja auf Ihre kahlen Rasenflächen keinen neuen Rasensamen, sondern geben dort duftendem Thymian und hübscher Kamille eine Chance. Das war global das Umweltmagazin. Mein Name ist Sabine Schütze. Machen Sie's gut.